Das Dornenschloss.
Aber er wacht einfach nicht auf.
Die Stimme klang besorgt und vertraut. Fuchs.
Mach dir keine Sorgen, er schläft nur.
Die Stimme kannte er auch. Clara.
Wach auf, Jacob.
Finger strichen ihm über die heiße Schulter. Er öffnete die Augen und sah über sich den Silbermond in einer Wolke treiben, als wollte er sich vor seinem roten Zwilling verbergen. Er schien herab in einen dunklen Schlosshof. Hohe Fenster spiegelten die Sterne in ihrem Glas, doch hinter keinem war Licht zu sehen. Keine Laterne brannte über den Türen oder unter den überwachsenen Torbögen. Kein Diener hastete über den Hof, und auf dem Pflaster lagen die feuchten Blätter so hoch, als hätte ihn seit Jahren niemand gefegt.
»Endlich! Ich dachte, du wachst niemals auf!«
Jacob stöhnte, als Fuchs ihm die Schnauze gegen die Schulter stieß.
»Vorsicht, Fuchs!«
Clara half ihm, sich aufzusetzen. Sie hatte seine Schulter frisch verbunden, aber sie schmerzte schlimmer denn je.
»Die Plünderer! Die Gäuel!«
Mit dem Schmerz kam alles zurück, doch Jacob konnte sich nicht erinnern, wann er das Bewusstsein verloren hatte. Clara richtete sich auf.
»Die Wunde sieht nicht gut aus. Ich wünschte, ich hätte ein paar Pillen aus unserer Welt.« »Es wird schon gehen.«
Fuchs schob ihm besorgt den Kopf unter den Arm.
»Wo sind wir?« fragte er sie. »Im einzigen Unterschlupf, den ich finden konnte. Das Schloss ist verlassen. Zumindest von den Lebenden.«
Fuchs stieß mit der Pfote die verfaulten Laubschichten auseinander. Ein Schuh kam zum Vorschein. Jacob blickte sich um. An vielen Stellen lagen die Blätter so verdächtig hoch, als bedeckten sie ausgestreckte Körper. Wo waren sie? Er suchte Halt an einer Mauer, um sich aufzurichten, und zog mit einem Fluch die Hände zurück. Die Steine waren mit Dornenranken bedeckt. Sie waren überall wie ein stacheliger Pelz, der dem ganzen Schloss gewachsen war.
»Rosen«, murmelte er und pflückte eine der Hagebutten, die an den verschlungenen Ranken wuchsen. »Ich suche seit Jahren nach diesem Schloss. Dornröschens Bett. Die Kaiserin würde ein Vermögen dafür zahlen.«
Clara blickte ungläubig über den stillen Hof.
»Angeblich findet jeder, der in dem Bett schläft, wahre Liebe. Aber wie es scheint«,
Jacob musterte die dunklen Fenster, »ist der Prinz nie gekommen. Oder er war wie ein aufgespießter Vogel in den Dornenranken verendet.« Zwischen den Rosen ragte eine mumifizierte Hand hervor. Jacob schob die Blätter darüber, bevor Clara sie bemerkte. Eine Maus huschte über den Hof und Fuchs setzte ihr nach, aber sie blieb schon nach einem Satz mit einem Wimmern stehen.
»Was ist mit dir?« fragte Clara.
Die Füchsin leckte sich die Seite.
»Der Dreifinger hat mich getreten.
Lass mich sehen.« Clara beugte sich zu ihr herab und tastete vorsichtig über das seidige Fell.
»Wirf den Pelz ab, Fuchs«, sagte Jacob. »Sie versteht mehr von Menschen als von Füchsen.«
Fuchs zögerte, doch schließlich gehorchte sie, und Clara starrte das Mädchen an, das plötzlich vor ihr stand, in einem Kleid, das aussah, als hätte der rote Mond es ihr auf den Leib gesponnen.
»Was ist das für eine Welt?«
fragte ihr Gesicht, als sie sich zu Jacob umsah.
»Wenn Fell zu Haut oder Haut zu Stein werden kann, was bleibt dann?«
Angst, Fassungslosigkeit und Verzauberung. Es war alles in ihrem Blick zu finden. Sie trat auf Fuchs zu und strich sich dabei über die eigenen Arme, als fühlte sie dort auch schon einen Ansatz von Fell.
»Wo ist Will?« fragte Jacob.
Clara wies auf den Turm neben dem Tor.
»Er ist schon mehr als eine Stunde dort oben. Er hat kein Wort gesprochen, seit er sie gesehen hat.«
Sie wussten beide, von wem sie sprach. Die Rosen wucherten nirgendwo dichter als an den runden Mauern des Turmes. Ihre Blüten waren so dunkelrot, dass die Nacht sie fast schwarz färbte, und ihr Duft hing so süß und schwer in der kalten Luft, als spürten sie den Herbst nicht. Jacob ahnte schon, was er unter dem Turmdach finden würde, bevor er die enge Wendeltreppe hinaufstieg. Die Ranken krallten sich in seine Kleider, und er musste die Stiefel immer wieder aus den dornigen Schlingen befreien. Doch schließlich stand er vor dem Raum, in dem vor fast 200 Jahren eine Fee ihr Geburtstagsgeschenk überbracht hatte. Das Spinnrad stand neben einem schmalen Bett, das nie für eine Prinzessin gedacht gewesen war. Der Körper, der immer noch darauf schlief, war bedeckt mit Rosenblättern,
Der Fluch der Fee hatte ihn in all den Jahren nicht altern lassen, aber die Haut war wie Pergament und fast so vergilbt wie das Kleid, das die Prinzessin seit 2 Jahrhunderten trug. Die Perlen, mit denen es bestickt war, schimmerten immer noch weiß, aber die Spitze, die es säumte, war inzwischen ebenso braun wie die Blütenblätter, die die Seide bedeckten. Will stand an dem einzigen Fenster, als wäre der Prinz doch noch gekommen. Jacobs Schritte ließen ihn herumfahren. Der Stein färbte ihm nun auch die Stirn und das Blau seiner Augen ertrank im Gold. Die Plünderer hatten ihnen das Wertvollste gestohlen, was sie hatten. Zeit. »Kain, und wenn sie nicht gestorben sind«, sagte Will mit einem Blick auf die Prinzessin. »Und das hier war auch ein Feenfluch.« Er lehnte sich gegen die Mauer. »Geht es dir besser?« »Ja«, log Jacob. »Was ist mit dir?« Will antwortete nicht sofort, und als er es schließlich tat, klang seine Stimme so glatt und kühl wie seine neue Haut. »Mein Gesicht fühlt sich an wie polierter Stein. Die Nacht wird mit jedem Tag heller, und ich konnte dich hören, lange bevor du auf der Treppe warst. Ich spüre es inzwischen nicht nur auf der Haut.« Er hielt inne und rieb sich die Schläfen. »Es ist auch in mir.« Will trat auf das Bett zu und starrte auf den mumifizierten Körper. »Ich hatte alles vergessen. Dich, Clara, mich selbst. Ich wollte nur noch zu ihnen reiten.« Jacob suchte nach Worten, aber er fand nicht eines. »Ist es das, was passiert? Sag mir die Wahrheit.« Will blickte ihn an. »Ich werde nicht nur aussehen wie sie. Ich werde sein wie sie, oder?« Jacob hatte die Lügen auf der Zunge. »All das Unsinn, Will, alles wird gut.« Aber er brachte sie nicht mehr über die Lippen. Der Blick seines Bruders ließ es nicht zu. »Willst du wissen, wie sie sind?« Will pflückte der Prinzessin ein Rosenblatt aus dem strohigen Haar. »Sie sind zornig. Ihr Zorn bricht in dir aus wie eine Flamme. Aber sie sind auch der Stein. Sie spüren ihn in der Erde und hören ihn unter sich atmen.« Er betrachtete die schwarzen Nägel an seiner Hand. »Sie sind Dunkelheit«, sagte er leise, »und Hitze. Und der rote Mond ist ihre Sonne.« Jacob schauderte, als er den Stein in seiner Stimme hörte. »Sag etwas, Jacob, irgendetwas.« Es war so still in der dunklen Kammer. »Du wirst nicht werden wie sie«, sagte er, »weil ich es verhindern werde.« »Wie?« Da war er wieder, dieser Blick, der plötzlich älter war als er. »Ist es wahr, was du den Plünderern erzählt hast? Du bringst mich zu einer anderen Fee?« »Ja.« »Ist sie so gefährlich wie die, die das hier getan hat?« Will berührte das pergamentene Gesicht der Prinzessin. »Sieh aus dem Fenster. In den Dornen hängen Tote. Glaubst du, ich will, dass du meinetwegen so endest?« Aber Wills Blick strafte seine Worte Lügen. »Hilf mir, Jacob«, sagte er. »Hilf mir.« Jacob zog ihn von der Toten fort. »Die Fee, zu der ich dich bringe, ist anders«, sagte er. »Ist sie das, Jacob?« flüsterte es in ihm. Aber er beachtete es nicht. Er legte alle Hoffnung, die er hatte, in seine Stimme und all die Zuversicht, die sein Bruder hören wollte. »Sie wird uns helfen, Will. Ich verspreche es dir.« Es funktionierte immer noch. Die Hoffnung säte sich auf Wills Gesicht ebenso leicht aus wie der Zorn. Brüder, der Ältere und der Jüngere, unverändert. Thank you.